preisen, meinen König, meinen Herrn. Ich liebe Jesus. Du auch? Er ist mein Alles. Und ich bin begeistert, wo ich jetzt über Ostern und Karfreitag und ja, die ganze Woche schon darüber nachdenke. Was tat er für mich? Wie hat er sein Leben in mein Leben investiert, auf das ich lebe und ewiges Leben habe? Und heute möchte ich über die Macht seiner Auferstehung sprechen. Doch dabei möchte ich euch ganz kurz noch ganz schnell einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Die nächsten Themen werden sein, die Beweise der Auferstehung Jesu. Jesus lebt wirklich. Er lebt wirklich. Er lebt wirklich, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du nicht spürst. Er lebt wirklich. Er ist der Herr des Universums. Die ganzen Mächte der Hölle und der Unterwelt konnten Jesus nicht verhindern, aufzustehen und das Grab zu verlassen. Das römische Siegel konnte ihn nicht blockieren. Am Mittwoch wird das Thema sein, also die Beweise der Auferstehung. Wir haben mehr Beweise, dass Jesus lebt, als dass Augustus, Kaiser Augustus lebte oder irgendwelche dieser alten Philosophen und Gelehrten gelebt haben. Wir haben mehr Beweis, dass Jesus lebt. Jeder Gläubige, der hier über diese Erde geht, ist ein Beweis der Existenz Gottes, Existenz Jesu. Dann am Freitag habe ich das Thema, ich will ein bisschen auf die Endzeit eingehen, wir gehen teuren Zeiten, komplizierten Zeiten entgegen. Die große Endzeitversuchung. Jesus sagt, nicht die Verfolgung wird das große Problem sein, wenn wir das Wort Gottes lesen, sondern die Verführung. Es werden viele, viele, viele falsche Messiasse, falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche, ja, Pastoren und Evangelisten und Missionare kommen und die werden das Volk verführen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist ein Fakt. So, ich werde über die Endzeitversuchung sprechen. Am Samstag werde ich über die Stürme reden, die sich anbahnen, politisch. Wir haben so viel Krieg auf der Welt. Natürlich, wir sitzen ganz sicher, uns fehlt nichts, aber wir haben große Nöte hin und her. Der ganze Nahe Osten brennt. Nordafrika brennt. Verstehst du, wir können hingucken, wo wir nur wollen. Überall Not, 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 Not. So, die großen Stürme bahnen sich an. Das wird aber noch komplizierter werden, auch bei uns. Weißt du, es ist noch nicht Abend. Es ist noch nicht Feierabend. Es bahnen sich Dinge an, wirtschaftlich, politisch, wie auch immer. Und kommenden Sonntag werde ich über das Beten sprechen. Beten hilft immer. Ich habe einfach, weißt du, ich muss eine kleine Sache sagen. Bei mir war der Abfluss in der Küche verstopft. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe gedacht, jetzt muss ich so meinen Draht nehmen und kurbeln und das Rohr freimachen. Ging nichts. Dann fiel mir ein, fang an zu beten. Dann habe ich gebetet, lieber Gott, hilf, dass ich diesen Kanal und diesen Schlauch und diesen Abfluss flott kriege. Und du, ich habe noch nicht einmal richtig Amen gesagt. Plötzlich, und das Wasser war weg. Und das hat mich inspiriert, hier das Thema hier vorzunehmen. Beten hilft immer. Selbst wenn du nicht weiterkommst. Ich habe schon so viele Wunder erlebt. Ich stehe auf der Transitstrecke vor Jahren mit dem Wohnwagen hinten angehängt und mein Auto blockt und bockt und geht nicht mehr weiter. Und dann sagt einer meiner Kinder, Papa, du betest für alles Mögliche, für Menschen und Tiere. Warum betest du nicht fürs Auto? Und ich habe beim Auto die Hände aufgelegt, gebetet und einen Schlüssel umgedreht und bin bis nach Hof gefahren, bis ich im Westen war und dann ADAC anrufen konnte und diesen Fehler beheben konnte. Ich danke Gott, dass wir diesen Schlüssel haben. Beten hilft immer. Halleluja. Was dein Problem auch sein mag. Beten hilft immer. Komm zu diesen Themen oder hör sie im Internet an. Ich habe gute Themen gehabt diese Woche. Die möchte ich dir auch empfehlen. Ich möchte nicht alles wiederholen. Weißt du, ich könnte vieles wiederholen, aber weißt du, wir tragen das Kreuz Christi mit. Ich habe von Simon von Kyrene gesprochen. Simon wurde plötzlich gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen. Und wir werden auch gezwungen, Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen. Die uns gar nicht liegen. Verstehst du? Plötzlich wirst du gezwungen, wirst vor die Füße geworfen. Du da. Verstehst du? Und dann ist es schon passiert. So, hört euch diese Predigt an. Und dann die Botschaft, Jesus wurde für uns verwundet. Er stieg in die Unterwelt hinab. Das ist eine Botschaft, die meisten Leute nicht verstehen. Die denken, das ist Zeitverschwendung, wenn man darüber spricht. Du weißt gar nicht, was da in diesen Minuten, Sekunden im Jenseits, als Jesus im Grab lag, da hat er mehr getan, als was er in 30 Jahren seines Lebens getan hat. Weißt du, er hat den Satan gebunden, der hat das Gefängnis gefangen geführt, lies mal die Bibel, was Jesus alles getan hat, und er hat alle Heiligen eingesammelt, die je gelebt haben, zu welcher Zeit auch immer. So, und heute spreche ich über die Macht der Auferstehung. Der Glaube der Jünger war durch die Kreuzigung so erschüttert. Du musst vorstellen, dein Meister, dein Hirte, dein Herr, dein Lehrer, den du so 3 Jahre lang verehrt hast, der wird plötzlich genommen und ans Kreuz genagelt. Die waren erschüttert. Ihre Hoffnungen und Träume waren dahin. Da wollte der eine links und der andere rechts von ihm sitzen. Jetzt ist alles futsch. Kein Ministerium mehr. Keine Regierung mehr. Kein Königreich mehr. Die waren depressiv, niedergeschlagen. Und wie soll es mit uns weitergehen? Und hinter verschlossenen Türen haben die sich versammelt. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aus Angst. Wenn sobald was geknistert hat, sobald sie Schritte gehört haben, sind sie zusammengesackt. Psst, Stille, nicht atmen. So kann ich mir vorstellen. Aus Angst. Wer wird jetzt als Nächster verhaftet, ans Kreuz genagelt und gehängt oder was auch immer ist? So, große Angst waren die Herzen erfüllt der Jünger. Und die saßen still und zitterten. Was ist das Nächste? Und dann kommen da ein paar Frauen am Ostermorgen. Er lebt! Er lebt! Er lebt! Die wussten nicht, haben ihren Verstand verloren? Was ist da passiert? Er lebt! Er lebt! Er lebt! Der Todgeglaubte steht plötzlich selber vor ihnen und sagt, schaut her, das bin ich, meine Hände und meine Füße, die Macht der Auferstehung. Jesus hat sich bewiesen als der Auferstandene. Jesus geht seinen Jüngern nach. Weißt du, der Teufel wollte, und das habe ich ja hier die Tage gepredigt, der Teufel wollte die Füße Jesu ans Kreuz nageln, damit sie sich nicht mehr bewegen, damit er den Jüngern nicht mehr nachgeht, damit er nicht in die Hölle geht und die Hölle plündert. Der Teufel wollte Jesus auch mit allen möglichen Tricks lahmlegen, ausschalten. Und Jesus kommt plötzlich durch verschlossene Türen zu seinen Jüngern. Kinder, habt keine Angst. Ich bin es. Ich lebe. Und das ist mein Thema, was mich heute Morgen, den ganzen Morgen bewegt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war die Botschaft. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Religiösen haben Angst gehabt vor der Auferstehung Jesu. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, wehe, dass Jesus tatsächlich aufersteht. Sie haben das Grab versiegeln lassen. Er lebt. Und Jesus sagt, weil ich lebe, lass dich nicht mundtot machen. Lass dich nicht ausschalten. Lass dich nicht lahmlegen. Ich lebe. Und du sollst auch so leben. Du sollst auch lernen, durch die Wand mit mir zu gehen. Durch verschlossene Türen. Das Unmögliche zu tun. Probleme zu lösen. Harte Nüsse zu knacken. Weißt du, die Pharisäer haben mehr Angst gehabt als wahrscheinlich die Jünger hinter verschlossenen Türen. Was wird, wenn er tatsächlich aufersteht? Ich habe versucht, darüber nachzudenken und zu meditieren. Was passiert, wenn er tatsächlich nicht mehr im Grab ist? Weißt du, die Jünger hatten Angst, was passiert mit uns? Aber die Pharisäer hatten Angst mit Jesus. Was passiert mit ihm, wenn er nicht mehr da ist? Der Todgeglaubte, der lebt, die Sadduzäer, die glaubten nicht an die Auferstehung, aber die waren die Schlimmsten, die gezittert haben. Der hohe Priester und seine ganze Kaste. Was ist, wenn er aufersteht? Und dann die Nachricht, die Römer erschütterte, die Kriegsknechte berichteten, er ist auferstanden, die Erde bebte, plötzlich rollte der Stein weg, da kamen ein paar einfache jüdische Frauen und plötzlich irgendeine Lichterscheinung und irgendetwas passierte Mysteriöses und Jesus ist nicht mehr im Grab. Und ich bin überzeugt, die römischen Soldaten haben sich wirklich überzeugt, ist Jesus noch drin oder nicht? Und sie berichteten dem Pilatus, er ist nicht mehr im Grab. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Niemand wäre in diesem Fall mehr imstande, wenn Jesus aufersteht, haben sich die Sadduzäer und Pharisäer und die hohen Priester gedacht, also passen wir jetzt gut auf, lassen wir das Grab versiegeln, bewachen. Die Macht der Auferstehung. Keine Macht des Universums konnte unseren Heiland im Grab halten. Im Totenreich. Jesus brach die Macht Satans. Und dann passierte es. Matthäus 28, Vers 1. Ein großes Erdbeben. Und der Engel Gottes kam herab vom Himmel und trat herzu und wälzte den Stein. Weißt du, Engel wälzen Steine weg. Glaub mir das. Hier steht es drin. Und der Engel wälzte den Stein weg. Bruder, Schwester, deine Steine wälzt der Engel weg. Du bist so schwach als Weiblein oder Männlein. Aber er wälzt die Steine weg, der Engel wälzt die Steine weg, der pustet weg. Verstehst du, und schon rollen die Steine. Und er setzte sich da drauf. Und es ist schön, wenn du weißt, mein Herr sitzt auf meine Steine, auf meine Schwierigkeiten, auf meine Probleme. Der Engel sitzt auf meine Krankheit und auf meine Sorgen, auf meinen Kummer. Und er setzte sich drauf und er sagte, Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus hat das ganze Totenreich mitgenommen und er ist nicht mehr hier. Was sucht ihr den Toten? Was sucht ihr bei den Toten den Lebendigen? Mich überwältigt und macht glücklich, wenn ich das vorstelle. Weißt du, das Grab ist leer. Und die Jünger, weißt du, was die Jünger machten und das, was die Frauen machten? Es ist was ganz Merkwürdiges. Sie weinten vor Freude. Kann man das? Sie weinten vor Freude. Sie weinten vor Freude. Verstehst du? Die weinten. Die konnten es nicht mehr fassen. Unmöglich, unmöglich. Diese wunderbare Nachricht von der Auferstehung. Weißt du, wir sehen heute immer wieder, wenn du Karfreitag oder an Ostern und so weiter, all die Jahre, du siehst im Fernsehen so viele Fernsehfilme. Und immer wieder, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Weißt du, der Teufel würde sich ärgern. Der beißt sich im Schwanz, wenn es sein könnte. Verstehst du? Wie ist es nur möglich, dass das Grab leer ist und alle Welt hört es und sieht es und nimmt es wahr? Vielleicht predigen Christen nicht von der Auferstehung mehr, aber das Fernsehen, die Filme, die reden, genauso wie Weihnachten, Engel predigen. Friede, euch ist der Heiland geboren. Weißt du, das sind die Engel, die unsichtbaren Engel, die aktiv werden in jedem Film. Und plötzlich sieht man da, Jesus ist nicht hier. Und die Jünger, sie werden mutig, kühn, sie gehen auf die Straße, sie fangen an zu missionieren, setzen die Welt in Brand. Und diesen Gedanken kann man nicht mehr auslöschen. Ihr Sadduzäer, ihr Pharisäer, ihr Hohepriester, ihre ganzen Kasten, ihr könnt nicht auslöschen und verhindern, dass Jesus lebt. Amen. Amen. Was da geschah, es ist gewaltig. Diese kriegserfahrenen, unbesiegbaren Römer liegen auf dem Bauch, auf dem Boden. Und sie waren wie tot, als Jesus auferstand. Lies mal die Berichte und bring sie alles zusammen. Weißt du, Matthäus sagt, die Wachen, die erschraken aus Furcht und wurden, als wären sie tot. Die waren tot. Das ist nicht Jesus. Die lagen auf dem Boden wie tot. Nicht Jesus. Das war schon bei der Verhaftung so mysteriös. Da waren die Kriegsknechte der Pharisäer und der Juden und der hohen Priester. Die lagen wie tot zu Boden und auch die Kriegsknechte. Und dann sagt Jesus, nehmt mich. Ihr könnt mich nehmen. Lasst diese gehen hier, meine Jünger. Als der Engel sprach, Matthäus 28, als der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Weißt du, nicht zu den Römern und nicht zu den Pharisäen, aber der Engel sprach zu seinen Jüngern und zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht mehr auf dem Friedhof. Er ist nicht mehr in irgendeinem Grab. Und es ist so passiert, wie er gesagt hat. Und schaut her, guckt, da außer den Leinentücher und Grabestücher ist nichts mehr da. Das Grab war bis auf diese Tücher leer. Und das Interessante ist, und die Tücher waren schön zusammengelegt, getrennt. Verstehst du? Die Engel haben im Grab gearbeitet und Jesus auferstanden. Und ob ihr glaubt oder nicht, das Turiner Leichentuch, könnt halten, was ihr davon wollt, aber da ist das Bild Jesu eingebrannt. Ich bin überzeugt, das Licht war so stark, das Licht Gottes, bevor die Sonne kam und bevor irgendein anderer Lichter erschienen, das Licht Gottes brannte in diese Leinentücher, das Gesicht Jesu, dieses leidenden Heilandes. So. Diese ganzen Legionäre waren betreten. Die Schriftgelehrten konnten es nicht begreifen. Jetzt fängt es an. Jetzt wird es schlimmer, als wir gedacht haben. Für die. Aber für uns wird es besser. Während für die Welt schlimmer wird, wird es für uns immer besser, Geschwister. Verstehen wir das Geheimnis Gottes? Ich will mit der Auferstehung, mit Ostern auch eine Botschaft darüber bringen und nicht nur erzählen, es ist wunderbar, der Heiland lebt. Nein, während für die Welt schlimmer und schlimmer wird und die Welt nicht mehr verstehen, verstehen plötzlich die Gläubigen die Welt umso besser, umso mehr. Die ganze hinterhältige Verschwörung aus Sadduzäern, Pharisäern und Schriftgelehrten und so weiter konnte Jesus nicht aufhalten. Das ganze, weißt du, Gequatsche, das ganze Gerede, die ganzen Siegel, die ganzen Machenschaften konnten Jesus nicht verhindern. Und sei getrost, auch in deinem Leben kann der Teufel tun, was er will. Der kann Handstand machen und er wird nichts ausrichten können. Ich bin so fest überzeugt, der in uns ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Derselbe Jesus regiert heute noch. Und je grausamer die Christen verfolgt werden auf der Welt und Christen werden, gekreuzigt sogar, man kreuzigt sogar Kinder in die ganzen muslimischen Länder. Weißt du, es sind schreckliche Dinge passieren in dieser Welt und trotzdem Christen leben weiter, predigen weiter, dienen Gott weiter, glauben weiter an Jesus. Wenn einer hinfällt, 10 stehen wieder auf. Mit Jesu machtvoller Auferstehung ist nun mit dieser satanischen Welt ein Ende, ist etwas eingeleuchtet worden. Am dritten Tag ist ein neuer Tag angebrochen. Da geht die Sonne auf. Alle Jesus glaubenden, treuen Jünger und Apostel und so weiter dürfen jubeln, feiern, singen, tanzen. Denn er ist auferstanden. Oder genauso wie nach der Schlacht beim Marathon. Da kommt der Mann angerast und angelaufen und sagt, wir haben gesiegt. Und er gibt seinen Geist auf. So ähnlich war es hier. Wir haben gesiegt. Er ist unsere Hoffnung, unsere Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Das Leben ist unauslöschbar jetzt hier. Er lebt. Und gestern Abend hörte ich die Predigt von gestern, Jesu Höllenfahrt. Das ist eine gewaltige Botschaft. Er stieg hinab an den untersten Örter. Tiefer kann es nicht mehr gehen, als geht. Und hat das Gefängnis gefangen genommen. Jesus ist es. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ich werde nie vergessen, da sitze ich am Telefon oder arbeite an meinem Schreibtisch morgens so, bereite mich auf die Osterpredigt vor und plötzlich ruft mich ein Bruder aus Madras an. Halleluja! Preis dem Herrn! Der Herr ist auferstanden! Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe mich so erschreckt. Weißt, bei denen war es schon Mittag. Und bei mir fängt erst der Tag an. Und so, er ruft voll Begeisterung, Bruder, das ist das größte Ereignis der Welt. Er ist auferstanden. Eine unerwartete Wende. Tod und Teufel haben ausgedient. Die Lügen, die haben keine Macht, da können noch so viel Lügen verbreiten und Geld den Leuten geben. Das ist unbezahlbar. Die Wahrheit ist Wahrheit und bleibt Wahrheit. Und da können die Lügen das nicht verdunkeln. Keine Macht des Universums konnte Jesus aufhalten. Die gewaltigen Kräfte, dieser Engel rollte den Stein weg, so mit links. Wenn Gott unsere Probleme löst, löst er fast mit links. Da muss nur da sein und sagen, danke Herr, ich kann es nicht fassen. Beten hilft immer. Jesus, beten hilft immer. Bete, geh zum Herrn. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und der Herr hat schon die Gedanken gesehen. Gott sieht schon unsere Gedanken, bevor wir aussprechen. Die haben sich nur unterhalten. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wir sind nicht so stark. Und dieser wiegt ein paar Tonnen. Das Leben ist stärker als der Tod. Halleluja. Gott ist stärker als die Hölle. Die Bösen, die zittern jetzt. Jetzt haben sie Angst. Wie geht's jetzt weiter? Die sind verwirrt, verunsichert. Weißt du, sie wollen nur sich selbst in Sicherheit bringen, damit wir schön an der Macht bleiben, damit wir sagen können, das Volk beherrschen dürfen und so weiter. Aber Jesus hat diese Mächtigen von ihren Thronen gestürzt, eine Schau öffentlich gemacht. Schau, lies diese Geschichte. Die ganzen Fürsten, Mächten und Gewalten entmachtet. Jesus steht auf und er ignoriert jede Macht, auch die römische Macht, auch die deutsche Macht, auch die amerikanische Macht, auch die russische Macht, auch die chinesische Macht. Es gibt keine Macht auf dieser Welt, die Jesus aufhalten könnte. Gottes Wort ist nicht begrenzt. Ich lebe und ihr sollt ewig leben. Ich lebe. Glaube, auch in deinem Leben ist die Wende schon angebrochen. Und diese Wende ist passiert. Mit jedem Tag, wo du dich Jesus auslieferst, Jesus mehr und mehr vertraust, kommt mehr und mehr das göttliche Leben in dir. So wie jetzt draußen Frühling. Weißt du, da war alles noch kahl und nackt und schwarz und plötzlich ist alles grün und bunt. Und die Singvögelein kommen. Das finde ich toll. Und diese Wende, die Gefangenschaft hört auf, deine Unterdrückung hört auf. Du musst nicht immer an deinem Problem hängen. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Du musst nur dem Herrn vertrauen und den Herrn im Zentrum deines Denkens setzen. Weißt du, sie haben Öl mitgenommen, sie wollten Jesus salben. Weißt du, sie wollten Jesus dienen. Und während sie so hingingen zum Dienst, hat der Engel ihnen gedient. Weißt du, Gott macht den Weg dir frei, damit du dienen kannst und für Gott arbeiten kannst. Und als sie dorthin gingen, die trauten ihren Augen nicht mehr. Das Grab ist leer, das Grab ist offen, ist aufgebrochen, die Wächter sind weg. Und dann diese Leichentücher hier. Jesus sagt, das alles muss geschehen. Mit der Kreuzigung, mit der Erniedrigung Jesu, das muss alles vorher geschehen. Er musste verachtet werden. Jesus sagt, ich lebe. Und mit zum Leben gehört Kampf. Weißt du, viele Leute möchten alle Segnungen, die Herrlichkeit Gottes mit Gold überschüttet werden und mit Silber und mit Edelsteinen und was weiß ich mit was. Nein, zuerst gibt es Kampf, bevor die Herrlichkeit kommt. Zuerst gibt es Anfechtungen, zuerst gibt es Versuchungen. Weißt du, erst wirst du verachtet, auf die Seite geschoben, angespuckt und angekotzt. Verstehst du? Und dann erst kommt die Herrlichkeit Gottes. Viele Leute bringen alles durcheinander. Ich lebe, ich möchte mit Jesus leben im Himmel, auf die Wolke Nummer 7. Nein. Zuerst kommst du in die unterste Hölle, im Kochtopf. Und wirst ganz schön durchgekocht und durchgeschüttelt. Jesus sagt, ich lebe. Und du lebst auch, Bruder und Schwester, so wie du glaubst. Wenn du dem Herrn vertraust, dann wirst du dementsprechend auch handeln. Du wirst sagen, was kann mir Schlimmeres passieren, als das, was dem Heiland passiert ist. Mir kann nicht mehr schlimmer passieren. Die haben ihm die Zähne ausgeschlagen, haben seinen Bart gerauft, seine Haare rausgerissen, eine Dornenkrone aufgesetzt. Weißt du, sie sind nicht zimperlich mit Jesus umgegangen. Jesus wurde so stark geschlagen, dass er auch unterwegs zusammenbrach und nicht mehr konnte. Er muss ein starker Mann gewesen sein, aber seine Kräfte verließen, seine menschlichen Kräfte. Ich habe einen Heiland, der seinen Glauben gelebt hat und gesagt hat, ich lasse mich nicht von diesem Gesindel unterkriegen. Ich möchte dich auch etwas härten. Weißt du, wie härtet man Metall? Zuerst macht man heiß und dann ins kalte Wasser. Wieder heiß und dann wieder ins kalte Wasser. Und je mehr du ins kalte Wasser, also zuerst mal erhitzt, Halleluja, wunderbar, großer Gott, wir loben dich. Und dann pssst, wirst wieder ins kalte Wasser gesteckt. So wirst du gehärtet, Bruder, Schwester. Und das ist, was Jesus erlebt hat. Ich lebe. Weißt du, du musst nur glauben an Jesus und du wirst immer wieder dann eine Lösung finden, einen Weg, einen Ausweg, eine Hintertür. Und er wird dir zeigen, was das Nächste ist. Und wenn es nicht so weitergeht, dann kommt der Simon von Kyrene, der packt an und hilft dir weiter. Und ich bin Gott dankbar für Menschen, die einfach Mut haben, anzupacken und keine Angst haben vor Blutspuren oder Peitschenhiebe oder Schwierigkeiten, Hohn und Spott. Vertraue dem Auferstandenen. Er wird dich verteidigen im letzten Moment. Er kommt plötzlich drin. Weißt du, du hast Zweifel. Du kannst nicht glauben, verstehst die Welt nicht. Weißt du, die Macht der Auferstehung ist reell. Plötzlich steht er da. Thomas, komm mal her. Ich hoffe nicht, dass dein Thomas da ist, sonst springt er nach vorne. Thomas, komm mal her. Und plötzlich darf er Jesus berühren. Braucht keine Predigt, kein Seminar, kein Kommentar. Mein Herr, mein Gott, du bist es. In deine Wunden bin ich geheilt. Suche deine Hilfe nicht bei Menschen, suche bei Jesus. Das ist die Macht der Auferstehung. Suche deine Hilfe nicht bei Ärzten, Sterblichen, Professoren, Diktatoren, Tyrannen und was auch immer ist, dahingegeben, sondern suche bei dem Unsterblichen, bei dem Ewigen. Suche da deine Hilfe. Gott, du kannst mir helfen, aus der Ewigkeit her, aus dem Jenseits. Ich brauche Hilfe von oben. Wer rollt uns den Stein weg, verstehst du? Die hätten wenigstens Brecheisen mitnehmen können. Vielleicht hätten sie da mehr Kraft gehabt. So, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Nein, die haben nichts mitgenommen. Sie haben vertraut, Gott wird irgendetwas tun. Vielleicht sind da ein paar Leute, ein paar Männer, ein paar Starke, die herumstehen. Die werden mir uns helfen. Wer wälzt uns den Stein weg? Weißt du, da war kein Mann, kein Soldat, kein Riese und kein Brecheisen. Und plötzlich, als sie dort ankamen, der Engel, es ist erledigt. Weißt du, Auferstehung, Ostern, ist die Botschaft, Gott hat alles erledigt, alles getan für dich und mich. Der Glaube an den Auferstandenen ist das Kapital, das du hast. Das ist dein Vermögen. Weißt du, wenn du an den Auferstandenen glaubst, glaubst du an die Kraft, die von oben kommt, an die Heilung, die von oben kommt, an die Hilfe, die von oben kommt, an die Hilfe, die aus der unsichtbaren Welt kommt. Und dann jagst du die Probleme und nicht die Probleme dich. Verstehst du? Das macht dich unschlagbar. Der Glaube an die Auferstehungskraft bringt die Wende in deinen Einstellungen. Ach, was soll's? Nach mir die Sintflut. Wir werden auferstehen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und dieser Hiob, der liegt dort im Dreck, bereitet sich schon auf seine Beerdigung vor, liegt im Koma, schabt sich an seinen Aussatz, an seinen Wunden, was er da hat. Sag doch deinem Gott ab, das hat doch keinen Wert. Sag doch deinem Gott ab. Gib deinen Glauben auf, häng sie an den Nagel und stirb. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und plötzlich, weißt du, steht er auf. Seine Frau kann es nicht mehr fassen, was ist mit ihm passiert. Der ist wieder gesund geworden über Nacht. ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn du das weißt, dass dein Erlöser lebt, stehst du aus deinem Aschenputtel-Dasein auf. Stehst plötzlich auf und sagst, ich weiß. Warum rege ich mich so auf über die paar Kamele, über die paar Esel, die sie mir geklaut haben, über das Haus, das abgebrannt ist? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er ist mir vorausgegangen. Und er ist der Letzte, der sich hier aufsteht. Da gehen zuerst viele andere noch davon. Dann hast du eine ganz andere Vorstellung und eine ganz andere Motivation, wenn du an die Kraft der Auferstehung glaubst. Der Glaube ist etwas Unsichtbares. Genauso wie die Liebe ist auch unsichtbar. Der Friede ist auch unsichtbar. Alles Göttliche, Geistliche ist unsichtbar. Und der Glaube ist auch unsichtbar. Und doch wird er erfasst. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Weißt du, Glaube ist etwas Unsichtbares. Für jeder Jünger, für sich einzeln, musste dem Auferstandenen selbst begegnen. Jeder Einzelne, das ist ihnen nicht erspart geblieben. Jesus ist natürlich auch einmal in eine große Versammlung, 500 waren beieinander und er ist ihnen erschienen. Aber sonst ist er jeden Einzelnen erschienen. Auch den leiblichen Brüdern Jesu, dem Jakobus. Wir können nicht glauben, wir kennen doch den Jesus. Ich weiß, wie der sabbelt. Und ich weiß, wie der da arbeitet. Wir kennen doch ihn, ist unser Bruder. Judas und Jakobus, die beiden, denen ist der Herr extra erschienen. Und sie wurden dann große Apostel und Diener und Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem. Jesus muss jedem individuell persönlich erscheinen. Ich kann nicht sagen, mein Papa hat an Gott geglaubt. Nein, das musst du selber herausfinden und selber ihn kennenlernen. Jeder Einzelne erlebte die ewige Wahrheit Gottes, dieses unverbrüchliche Wort. Weißt du, Jesus lebt. Jesus lebt. In der Ostkirche, und daher kommt es, da sagt der Priester, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde ruft es, er ist wahrhaftig auferstanden. Weißt du, du musst diese Antwort selber geben können für dich, er ist wahrhaftig für mich auferstanden. Nicht nur für den Priester, für mich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Du musst davon überzeugt sein, felsenfest überzeugt sein. Die ersten Christen gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung. Sie gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung. Und man hat ihnen angesehen, du, mit denen stimmt was nicht. Zuerst bücken sich, verstecken sich, verkriechen sich und gucken kaum zum Fenster raus. Und jetzt steht er auf der Kanzel, auf dem Balkon und ruft, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, diesen hat Gott auferweckt. Und wir haben ihn gesehen. Weißt du, Petrus, der springt ins Grab rein. Der ist nicht so sensibel wie der Johannes. Der springt ins Grab rein. Ich will das genau wissen. Denn er hat sich an Jesus versündigt, hat Jesus verleugnet. Ich kenne den Menschen nicht. Jetzt will er sehen, ist das wirklich wahr? Und Gott hat ihn auferweckt, die Macht der Auferstehung. Plötzlich stehen sie da. Die werden ausgepeitscht, verhört, bedroht. Und die sagen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Schlagt uns tot, wenn ihr wollt, aber wir werden es nicht aufhören. Und alle diese Apostel sind als Märtyrer gestorben, überall, in dieser Region damals. Wenn das eine Lug- und Trugsache gewesen wäre, eine Einbildung, ein Vater Morgana, irgendeine Vision, ein Gespenst, weißt du, dann hätten sie nicht so schnell ihr Leben gelassen. Aber sie sind dem reellen, wirklichen Jesus begegnet. Und woher weiß ich das? Weil Jesus hat gesagt, gib mir einen Fisch zum Essen. Weißt du, Geister essen nichts, Vater Morganas essen nichts. Visionen essen nichts. Gib mir was zu essen. Und immer wieder, das Typische, was immer wieder passiert, sagt Jesus, gib mir was zu essen. Kinder, habt ihr nichts zu essen hier? Verstehst du? Und so, das ist nämlich der Beweis der Existenz Jesu. Tote essen nicht und Tote trinken auch nichts. Gib mir was zu essen. Das ist die Kraft der Auferstehung. Weißt du, die sind nicht irgendeinem Gespenst nachgekommen. Und ich werde am Mittwoch darüber sprechen, über die Beweise der Auferstehung. Verstehst du, es gibt so viele Beweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das, was ich heute sagte mit dem Essen und Trinken, ist nur ein Beweis. Und trotzdem konnte er durch verschlossene Türen und durch die Wände gehen. Du wirst genesen, sobald du dem Auferstandenen begegnest, wirst du genesen, du wirst glauben können, du wirst überzeugt sein, du wirst felsenfest sicher sein, ich weiß, ich werde gesund, ich werde stark, ich werde reich, ich werde erfolgreich sein, ich werde das und das und das und das tun. Der Glaube. Die Auferstehungskraft befähigt uns zu leben, selbst in den unwidrigsten Umständen. Der Glaube befähigt uns. Weißt du, da kann die Hölle los sein. Du blühst auf, du gehst auf. Die Auferstehungskraft gibt dir Kraft zu einem Neuanfang. Plötzlich kannst du vergeben, plötzlich kannst du vergessen, was du vorher gar nicht konntest. Plötzlich kannst du das ertragen, plötzlich kannst du lieben, was du gar nicht konntest. Oder kannst ablegen, was du so krampfhaft festgehalten hast. Die Auferstehungskraft gibt dir Kraft, Dinge zu tun, die du für unmöglich gehalten hast. Gib dir Kraft zum Tragen, Kraft jeden Tag neu zu meistern und die Dinge auf die Reihe zu kriegen. Weißt du, manchmal stehst du da und sagst, ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber die Auferstehungskraft gibt dir die Kraft, die Dinge zu meistern. Von links nach rechts fängst du an, Stück für Stück alles aufzuarbeiten. Dein Leben soll von den ewigen göttlichen Wahrheiten bestimmt sein, nicht nur von Umständen und Äußerlichkeiten. Die Jünger Jesu, die haben sich nicht mehr um das Äußere gekümmert. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Steh auf im Namen Jesu. Hör die Botschaft der Auferstehung. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ihr sollt auch die Werke tun, die ich tue. Kannst du dir den Auferstandenen vorstellen? Du sollst auch die Werke tun, die er tut. Und weißt du, was eines dieser Werke ist, die er gleich nach der Auferstehung getan hat? Durch die Wand gehen. Ja, weißt du, durch die Probleme hindurchgehen. Sich nicht bei den Problemen aufhalten lassen. Ach, wie kommen wir durch? Wer wälzt uns den Stein weg? Du sollst die Werke tun, die Jesus getan hat, die unmöglich waren. Undenkbar, unvorstellbar. Psychisch, physisch, emotionell über deinen Schatten springen. Deshalb, du sollst die Werke tun und du sollst verkündigen die Werke Gottes. Fange an, die Werke Gottes zu verkündigen. So wie Petrus. Und Gott hat diesen auferweckt. Und sie gaben Zeugnis von den Taten Gottes. Du musst nicht erzählen, was der liebe Gott an dir getan hat. Das ist uninteressant. Und das ist auch gar nicht wichtig. Weißt du, so viele Leute nehmen sich so wichtig. Ach, er hat mir geholfen, der Abfluss wieder sauber zu kriegen. Mein Gebet erhört. Das ist was Schönes, Wunderbares. Ich freue mich für mich. Du darfst dich freuen. Aber die Werke Gottes sind viel mehr als einen Abfluss frei zu kriegen. Verstehst du? Verkündige, fang an, das zu sagen, was Gott getan hat. Rede von der Auferstehung mit deinen Nachbarn. Hast du gehört schon das Neueste? Der lebt. Ein Totgesagter lebt wieder. Rede von der Fülle Gottes. Rede von der Gnade Gottes, was sie widerfährt tagtäglich, wie gnädig Gott den Menschen ist. Rede vom Wort Gottes, rede von Jesus. Und ich sage dir, je mehr du von Jesus redest, desto weniger Probleme hast du. Klingt komisch, wirst mir auch nicht glauben, test es. Probier es mal aus. Rede von Jesus, rede vom Heiligen Geist. Rede von der Auferstehung. Wir werden alle auferstehen. Der Tod ist nicht das Letzte. Das ist nur das Vorletzte. Weißt du, wir trauern manchmal um unsere lieben Menschen, wo sie auch immer sind. Weißt du, jeder Mensch, der weggeht, ist ein Verlust, eine Lücke. Aber ich weiß, wo unsere Lieben hingehen. Die gehen zum Heiland. Die gehen zum Heiland. Ich werde nie vergessen, in Russland, der slawische Mensch ist ein bisschen anders als der westliche Mensch. Und da sitzen wir in Moskau irgendwo beim Kaffeetrinken bei einer Schwester. Und da trinken wir Kaffee und unterhalten uns. Und da hängt ein Foto von ihrem Mann. Dann fragen wir, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Gut, ich habe mir dabei nicht viel gedacht. Der ist bei Jesus halt. So, dann sitzen wir wieder bei jemand anders, auch wieder zu Tisch und essen und dann auch wieder so ein Bild. Und dann fragen wir wieder, Schwester, wo ist dein Mann? Lebt er noch oder so? Nein, der ist bei Jesus. Wir sollten wissen, unsere Lieben sind bei Jesus, wenn sie heimgehen. Hör dir diese Predigt von gestern an. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Verstehst du? Fang an zu reden von dem siegreichen Herrn und siegreichen König. Mal dir ein Bild. Weißt du, warum die Christen in der Urgemeinde so siegreich waren? Sie haben eine Vorstellung von Jesus gehabt, der stark und mächtig und groß ist und alles kann, dem nichts unmöglich ist. Mit deinen Worten jagst du dem Teufel das Böse fort. Die haben keinen Aufenthaltsplatz mehr. Red von Jesus, dann zittert die Hölle. Er hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Das ist die Macht der Auferstehung. Verkündige die ewigen Wahrheiten Gottes. Rede über das Licht. Ja, das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Rede die positiven Wahrheiten und vertreibe, verscheuche die Finsternis. Rede von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist stärker als die Schwerkraft. Die hält dich fest. Verstehst du? Die Liebe Gottes hält alles zusammen. Seine Liebe ist eine Realität, die dich weiterbringt. Deshalb rede von der Liebe Gottes, nicht unserer Liebe, Agape und. Vergiss diese menschlichen Phrasen. Gottes Liebe ist grenzenlos. Gottes Liebe ist total anders. Diese Liebe gibt es nicht auf dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der gibt alles für diese Welt. So, lass dich nicht abhalten, von Jesus zu reden. Werde voll von seinen Worten. Rede von Jesus. Weißt du, bei dir, da tobt und poltert und knastert und knistert und was weiß ich. Rede von Jesus. Jesus, du bist Sieger. Halleluja. Jesus, ich preise dich. Jesus, ich rühme dich. Ich weiß, dass du da bist. Und du bist stärker als 180 Pfund. Deine Stimme höre ich auch im ganzen Wirrwarr dieser Zeit. Die Teufel wollen die Augen der Menschen blenden oder ihnen Scheuklappen zu verpassen oder Augenbinde oder Augendeckel geben, dass sie Jesus nicht sehen. Red von den Taten, die Gott gemacht hat. Und wenn du nichts zu reden hast und die Bibel nicht kennst, und es gibt solche Menschen, die die Bibel nicht kennen und nicht lesen, geh in den Wald und schau Eichhörnchen an und schau die Pilze an und schau das Grün, was jetzt alles plötzlich wird und plötzlich diese Maiglöckchen. Soll das alles von selbst entstanden sein? Durch den Urknall? Verstehst du, wie ist alles zustande gekommen? Mein Gott hat das gemacht. Halleluja. Mein Vater im Himmel. Und dann fängst du an, Gott zu preisen. So viele Leute haben Probleme nur mit ihrem Leben, weil sie sich nur mit Problemen abgeben. Gib dich mit Jesus ab. Und mit seiner Herrlichkeit. Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Teufel will das nicht hören. Weißt du, ja, du sollst, ja, er ist auferstanden, naja, was soll's. Er ist hier, weißt du, der Teufel macht es, verniedlicht alles. Aber du musst hundertprozentig überzeugt sein, so wie die ersten Christen. Er lebt, und ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Das bestimmt unser Leben. Ab heute sind wir anders eingestellt, weil wir wissen, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Und das muss für dich wahr sein, wenn dich im Schlaf jemand weckt mit irgendeinem Problem und du sagst, mein Jesus lebt. Halleluja. Das sollte dir wem sicher sein. Du solltest wissen, wie das einmal eins. Die meisten können es nicht, die brauchen immer einen Rechner noch. Aber heute, weißt du, die haben es verlernt, das Rechnen. Und viele Christen haben es verlernt, das Glauben. Viele Christen haben es verlernt, zu proklamieren und Gott zu loben und zu preisen. Der Teufel will dir deinen Glauben nehmen. Du sollst glauben, der Heiland ist tot. Weißt du, der regt sich nicht auf, wenn du sagst, ach, wir glauben an den Gekreuzigten. Wir reden von den Gekreuzigten. Weißt du, ich möchte das nicht verniedlichen. Ich habe auch von den Gekreuzigten viel gesprochen. Aber ich spreche auch von den Auferstandenen. Der Gekreuzigte ist ein Fakt. Am Kreuz kann jeder sterben. Du auch. Und ich auch. Aber auferstehen, das kann nur der Herr Jesus. Weißt du, die Teufel versuchen, ja, er ist gekreuzigt. Aber das hilft niemand. Das nützt niemand. Werde wach. Steh auf und sag, Jesus lebt, er ist nicht am Kreuz geblieben. Auch wenn die Juden damals sagten, steig herab, dann glauben wir es. Nein, er wurde nicht herab, er stieg nicht herab. Er wurde schön, brav herabgenommen vom Kreuz von zwei Brüdern, vom Nikodemus und Josef von Arimathäa ins Grab gelegt, in ein Grab von großen, mächtigen Leuten, Simon von Arimathäa, der extra für sich das Grab schlagen ließ. In dieses Grab wurde er gelegt. Und er ist auferstanden. Verkünde den Auferstandenen. Weißt du, und da wird sich das Blatt wenden. Rede von deinem Auferstanden. Mein Jesus lebt. Erzähl irgendjemand auf der Straße. Sie, wissen Sie das? Ich muss Ihnen was sagen. Weißt du, klopft ihm auf die Schulter. Haben Sie schon gehört? Waren Sie schon heute in der Kirche? Gib ihm mal Osterei. Und dann sag, Jesus lebt. Halleluja. Verkünde, erzähl weiter. Weißt du, sag, ich war auch mal im Leichenhaus. Ich war auch tot und dahin gegeben. Und wir sind alle miteinander im untersten Verlies. Die da gelebt haben, die da leben und die leben werden, die müssen alle diesen Weg gehen des Sterblichen. Aber Jesus hat das Gefängnis der Sterblichen genommen. Und es gibt keine Verdammnis, wenn wir an Jesus Christus uns festhalten. Du musst nicht mehr an die Lügen Satans glauben und dich fesseln lassen. Und ja, wir sind alle gefangen, wir müssen alle den Weg gehen. Nein, wir müssen nicht. Wir werden diesen Weg gehen, aber wir werden auferstehen. Weißt du, Jesus konnte sich ganz leicht sich kreuzigen lassen. Der wusste, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und wenn du das weißt, ich werde am dritten Tag auferstehen, da könnt ihr mir den Kopf abschlagen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Das kann mich niemand verhindern. Wenn du diese Gewissheit des Glaubens hast, also folge den Worten Jesu. Ich lebe und du sollst leben. Du sollst nicht sterben. Du sollst nicht siechen. Du sollst nicht dahin vegetieren. Rede wie Hiob. Rede wie die Gläubigen geredet haben. Weißt du, sag nicht ja dem Teufel, sag nein zu ihm und sag ja zu Gott. Ich weiß, Jesus, du lebst. Und sei ganz überzeugt und fang an zu kämpfen, den Kampf des Glaubens. Glaube ist eine Überzeugung. Das kann man nicht machen. Das kann man auch nicht fabrizieren. Wächst auch gar nicht so von uns selbst. Das muss Gott uns schenken, diese innere Gewissheit. Ich weiß oder ich weiß nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine Erleuchtung, eine Erkenntnis. Weißt du, ich habe es vom Herrn empfangen. Ich weiß, mein Jesus lebt. Wie man glaubt, so betet man. Wie man glaubt, so handelt man. Wie man glaubt, so empfängt man auch. Jesus sagt, ich lebe. Fang an zu leben. Lebe das Leben des Auferstandenen. Dein Glaube bestimmt, mit wem und mit was du dich abgibst. Auf was du dich einlässt. Wem du dein Ja gibst. Wem du absagst und wem du zusagst. Dein Glaube bestimmt es. Aber das muss von Herzen kommen. Aus dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Das Herz muss zuerst mal inspiriert werden. Dein Glaube bestimmt dein Leben, was du liebst. Gib dich mit dem Auferstandenen ab. Mein Jesus lebt. Weißt du, die haben ein paar Tage gebraucht, die Brüder und Schwestern in Jerusalem, bis die das kapiert haben. Jesus lebt. Tatsächlich? Martha, hast du das gesehen? Magdalena, wie war es bei dir? Und jeder so seine Eindrücke erzählt, was sie erlebt haben. Petrus, ja, ich weiß ganz genau, ich bin sogar reingestiegen, da lag keiner mehr. Und Johannes, ich habe gesehen, dass die Leichentücher ganz schön sortiert nebeneinander lag, Schweißtuch extra und die anderen Tücher extra. Meine Bibel sagt, der Geist, den Jesus lebendig machte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist. Der Auferstehung ist der Schlüssel für die Jünger gewesen und der Schlüssel auch für dich. Zum Überwinderleben, zum Siegesleben, der Glaube an den Auferstandenen. Auferstehung ist eine Macht, eine Kraft. Wie war's? Wir werden in ein paar Minuten das Abendmahl feiern miteinander. Wir wollen das tun, weil ich denke, das passt nicht nur am Karfreitag, sondern auch am Ostermorgen. Da gehen doch die Brüder, zwei Jünger, Emmaus-Brüder nennt man sie, warum auch immer, es spielt keine Rolle. Die schleppen sich und quälen sich. Oh, Heiland. Unseren Gott haben sie, unseren Herrgott haben sie geklaut, getötet, umgebracht, ans Kreuz genagelt. Und dann kommt der dritte Mann dazu. Wenn man über Jesus redet, kommt Jesus dazu. Hör mal. Wenn du über Gott sprichst, ist Gott gegenwärtig. Wenn du Gott erleben willst, du musst nur über Gott reden. Und dann ist Gott da. Wenn du vom Teufel sprichst, ist der Teufel da. Wenn du von Dämonen sprichst, sind die Dämonen da. Von was redest du die ganze Zeit? Rede von Jesus. Und sagte, Kinder, von was redet ihr da, der dritte Mann? Ja, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht die Tageszeitung gelesen hat, kein Fernseher gesehen hat, kein Radio gehört hat? Das ist ein Stadtgespräch. Den Messias, den wir geglaubt haben, er würde Israel vom Joch der Römer befreien, den haben sie gekreuzigt. Und dann hast du uns nebenbei... Da hast du ein paar Frauen erschreckt mit ihrer Nachricht. Sie hätten Jesus gesehen, er wäre ihnen begegnet, er wäre auferstanden, das Grab wäre leer gewesen. Wir sind total durcheinander, konfus. Und es geht nicht weiter. Und weißt du, was dann passiert? Dann ist Jesus, sagt er, ich will weitergehen. Lasst uns, ich habe noch viel mehr zu tun, als nur mit euch hier ein bisschen zu plaudern. Ich muss weitergehen. Dann sagt er, Herr, bleibe bei uns. Es war Sabbat. Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Wir können zusammen hier bleiben und den Sabbat erleben. Dann ist er geblieben und während er das Brot brach, gehen ihnen die Augen auf. Und beim Abendmahl, ich sage euch, da geht was auf, wenn du das Abendmahl richtig verstehst, da gehen dir die Augen auf. Du siehst nicht die Oblatte, du siehst Jesus da drin, sein Blut und sein Leib. Das ist ja damals wie beim letzten Abendmahl. Das war der Herr. Und plötzlich springen die beiden Brüder und rennen doppelt so schnell, wie sie gegangen sind, bisher nach Jerusalem. Uns ist der Herr erschienen, uns ist der Herr erschienen. Die waren total wie verwandelt. Das Abendmahl kann dir die Augen öffnen. Viele Christen haben keine Ahnung vom Abendmahl. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal in Heilbronn eine Dämonenaustreibung. Da war eine Frau, die war besessen. Kleines Frauchen, aber voller Teufel. War besessen. Und wir haben schon den ganzen Vormittag gekämpft und gebetet und gerungen. War aus. Und wir haben gebetet, alles Mögliche getan und angestellt, was wir gedacht haben, was wir tun könnten. Und es ist nichts passiert. Und dann komme ich nochmals runter und sage, Herr Jesus, warum ist das hier? Zeig uns, deck auf die Ursache. Warum wird die Frau nicht frei? Und dann sagt Satan, warum willst du nicht ausfahren? Hier ist Fleisch. Weißt du, das war genauso ein Raum wie dieser. Hier ist in der Gemeinde, im Gemeindesaal. Und das war keine Metzgerei, das war kein Schlachthof. Dann schreit dieser Geist, hier ist Fleisch, habe ich gesagt. Und dann gucke ich überall, da ist gar kein Fleisch da. Riecht nicht immer nach Fleisch. Und hier hat auch niemand gegessen und ein Krümel verloren. Und dann bücke ich mich und dann sehe ich ein Krümel vom Abendmahl. Ein Stück vom Abendmahl. Dann denke ich, Teufel, dich kriege ich noch. Und dann nehme ich diesen Krümel und gehe mit diesem Krümel zur Frau. Und die Frau schreit, ein so Schreier, hast du vielleicht noch gar nicht gehört. Und ich habe auch bisher nicht so oft gehört. Und diese schreit auf und der Geist fährt aus. Und es hat im Raum gestunken nach Schwefel und was weiß ich alles. Wir haben dann nachher Fenster geöffnet und gelüftet. Und wir haben lange Zeit gebraucht, bis wir diesen komischen Dämonengestank rausgekriegt haben. Aber diese eine Krümel, die Teufel wissen mehr vom Abendmahl als manche Christen. Als manche Christen. Die Kraft des Abendmahls, ihnen wurden die Augen geöffnet. Es ist der Herr. Nicht dieser gebrochene Leib, sondern dieser vollendete, verewigte Leib. Ohne Fleisch und Blut. Das ist die Wende. Beim Brotbrechen wurden die Augen geöffnet. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten und Mittel, wie Gott uns die Augen öffnen kann. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und sie haben ihren Frust aufgegeben. Plötzlich rennen sie, vergessen alles Negative und sagen, Brüder, er ist, er lebt. Wir haben es gesehen, weil sie wussten, das ist wahr. Wir sind dem Lebendigen begegnet, wieder beim Essen. Verstehst du? Er nahm das Brot, dankte und aß. Und sie gehen genauso weiter wie vorher. Jesus enttäuscht uns nicht, er lässt uns nicht in den Stich, er sieht, wie niedergeschlagen wir sind, wie sorgevoll, wie krank, wie bedrückt wir sind. Er kennt deine Gemütslage. Er weiß, dass du nicht mehr kannst. Deshalb, wird dich entschädigen. Er wird dich nicht den Räubern überlassen, den Dieben, wie ich gestern hier gesagt habe. Weißt du, der Teufel will, so wie beim David, die Stadt Ziklag, gefangen halten, ausrauben und alles mitnehmen. Und David hat alles wieder zurückgeholt. Und so, Jesus holt alles wieder zurück, was dir der Teufel geklaut hat. Preis dem Herrn. Ich lebe. Schau, wie Jesus lebte. Als Mensch, als Sohn Gottes. Er kämpfte wie ein Löwe. Er widerstand dem Teufel. Hat kein Millimeter beigegeben, nicht einmal Millimeter. Er hat immer wieder gesagt, nein, es steht geschrieben. Er suchte nicht, Menschen zu gefallen. Ihnen recht zu machen. Wie lebte Jesus? Er wollte nur Gott gefallen und Gott dienen und den Willen des Vaters tun. Weißt du, fang an so zu leben, wie Jesus lebte. Ich lebe. Du weißt gar nicht, wie er gelebt hat. Deshalb kannst du auch gar nicht so leben, wie er gelebt hat. Also deshalb find heraus. Find heraus. Und dann wirst du staunen. Und die Leute haben auch damals gestaunt, die Gläubige haben damals gestaunt. Jesus lebt. Interessant ist auch der ganze Fall noch, dass Jesus nur ausschließlich den Gläubigen erschien, den Jüngern erschien. Er erschien nicht den Ungläubigen, dem Pilatus. So, jetzt zeige ich mich hier mal, pass auf. Oder dem Herodes, oder dem Kaiphas, oder irgendeinem Pharisäer, oder Schriftgelehrten. Jesus hat sich diesem Gesindel sich nicht mehr gezeigt, nur noch seinen Jüngern. Der Auferstandene ist nichts für die Welt, ist für die Jünger. So, wir müssen diese Botschaft verstehen. Unser Jesus ist kein Geist, kein Gespenst. Geister können nicht essen. Jesus war 40 Tage lang hier auf dieser Welt mit seinen Jüngern. Die großen Lehren wurden nach der Auferstehung verkündigt. Alle großen Lehren. Und immer wieder, die Leute waren erstaunt, wie der Heiland mit ihnen umgeht. Er isst und trinkt und ist doch der Allmächtige, der Lebendige. Brach das Brot hier. Wir sollen Zeugen sein von seiner Auferstehung. Zeugen von diesen außerordentlichen Ereignissen, was da passiert ist damals, wie Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Und genau nimm diese alten Geschichten und betone, das ist für mich. Lies die Bibel als deine persönliche Bibel, das ist alles für mich. Gott hat das Volk in der Wüste versorgt, er wird auch mich versorgen. Gott brachte Israel in das gelobte Land, er wird auch mich ins gelobte Land bringen, wie auch immer. Auch wenn du versagst, Moses hat versagt, der Führer Israels versagt, dass anstatt dass er zum Felsen redet, schlägt er den Felsen, ein Bild auf die Kreuzigung. Der Fels wurde geschlagen, der Fels war Jesus, der schlägt den Felsen. Aber was passiert? Kurz vor der Kreuzigung ist Moses und Elia auf dem Berg Tabor mit Jesus zusammen in einem wunderbaren Licht im gelobten Land. Und sie unterhalten sich über den Ausgang der Dinge, wie das alles ausgehen wird. Die Auferstehung Christi ist die zentrale Botschaft des Christentums gewesen in der Urgemeinde. Ein göttliches Geschenk. Weißt du, die Jünger konnten nicht genug vom Herrn reden. Er lebt, er ist auferstanden. Zuerst haben sie sich gefürchtet und jetzt kann niemand mehr diesen Fakt, diese Tatsache leugnen, verneinen. Sie gaben mit großem Kraftzeugnis von der Auferstehung, mit großer Kraft. Überleg mal, betont, unterstrichen, lauthals hinausgerufen. Die Auferstehung Jesu ist der Knackpunkt der Heilsgeschichte. Hier scheiden sich die Geister. Wie steht in 1. Korinther 15, wo Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, Entschuldigung, ich sage das mal, es ist unsere ganze Predigt für die Katz. Lass uns nach Hause gehen, die Bibel verbrennen und allem abschwören. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, aber Gott sei Dank, er ist auferstanden. Deshalb, wir lesen jetzt doppelt die Bibel. Aber wäre Jesus nicht auferstanden, du siehst, wie provokativ Paulus hier schreibt. Wäre Jesus nicht auferstanden, kannst alles vergessen. Reiß alle Kirchen nieder, mach ein Hotel draus oder sonst noch was. Die Auferstehung Christi bedeutet eine neue Schöpfung. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus. Er wollte ja ihn loslassen, aber ihr habt es nicht mitgemacht. Ihr habt einen Räuber genommen und gewählt. Und er ist der Fürst des Lebens. Ihr habt ihn verworfen. Aber den hat Gott auferweckt von den Toten. Und des sind wir Zeugen. Halleluja. Auch heute, nach 2000 Jahren. Oder Philipper Kapitel 3, Vers 10. Dort geht es nicht um Menschenmeinung. Dass wir irgendetwas glauben oder irgendeine Philosophie, was die vielleicht ein paar Pfaffen, paar Schlauköpfe, Philosophen ausgedacht haben. Nein, das ist ein Fakt. Und dort steht, wir sind nicht mehr Menschenmeinung nachgefolgt, sondern wir haben diese Macht der Auferstehung selber erlebt. Wir haben die Macht der Auferstehung selbst erlebt. Philipper 3, Vers 10. Jesu Opfer wurde angenommen. Und in Lukas Kapitel 9 heißt es hier, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und das ist passiert, wie er gesagt hat, sein Wort stimmt. Also er hat nicht nur fantasiert, sondern es ist genauso eingetreten, wie er Punkt für Punkt vorausgesagt hat. Wenn du das weißt, weißt du, dann kannst du dein Leid, deine Schmerzen, deine Sorgen, dein Kummer ganz anders tragen. Ganz anders. Du weißt, so wie Jesus, am dritten Tag werde ich auferstehen. Da wird alles gut ausgehen. Also, das ist diese Gewissheit. Weißt du mal, ohne dass ich da groß mit dem Himmel daherkomme. Weißt du, Gott wird mir helfen, Gott wird mir beistehen. Jesus wusste, es wird viel Leid geben, ich werde verworfen werden, ich werde verachtet werden, aber es wird gut ausgehen. Und das gab ihm Trost. Nach 3 Tagen ist alles vorbei. Halt nur ein bisschen aus. Und ich möchte auch dir Mut machen. Weißt du, wir haben so eine Wolke von Zeugen, die haben durchgehalten, weiße Zähne zusammen und 5. Gang reinlegen und Vollgas geben. Und du wirst merken, du kommst durch. Warum ich das sage? Ich komme mitten im Juni von Rumänien zurück und komme nach Stuttgart. Da ist so ein Tunnel, da muss man so fahren und ich sehe, da ist voll Wasser. Und dann rückwärts konnte ich nicht mehr fahren, hinter mir waren Autos, ich konnte nur noch vorwärts fahren. Und dann sagte mir eine innere Stimme, gib Gas und fahr durch. Und so habe ich das auch gemacht. Ich bin fast wie durchgeflogen durch diese Wasserschacht. Und die anderen sind alle stecken geblieben, die so langsam probiert haben. Weißt du, du musst nicht experimentieren. Wenn du mit Gott gehst, gib Gas, mach die Augen zu und geh durch. Klingt komisch, unmöglich, aber so ist es. Ich weiß, wovon ich spreche. Es wird gut werden. Aber Feiglinge, Weichlinge, die sich dreimal überlegen und sich bekreuzigen, die werden nichts erleben. Fürchte dich nicht. Deshalb hat der Heiland immer wieder gesagt, fürchte dich nicht, kapituliere nicht vor deinem Problem. Ich lebe, sagt er. Weißt du, du musst diesen lebendigen Glauben verstehen, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Hab keine Angst, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr sollt eines wissen, eure Leiden sind nicht umsonst, genauso wenig wie meine Leiden umsonst waren. Meine Kämpfe sind nicht umsonst gewesen. Meine Arbeit war nicht umsonst, sagt der Herr. Also zweifelt nicht an euch selbst. Das ist Auferstehungsleben leben. Nicht in die Kirche gehen. Es ist schön, wenn du zum Gottesdienst gehst, aber du musst es ausleben, zu Hause im Alltag, wenn dir die Suppe anbrennt. Verstehst? Wenn nichts mehr funktioniert. Feststehen und unerschütterlich bleiben. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und du weißt, es ist nichts vergeblich. Und dieser ängstliche Haufe Jünger, die wissen nicht, wie es weitergehen soll. Aber der Herr hat gesagt, kleine Herde, es ist Gottes Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hab keine Angst, ihr seid nur wenige, seid schwach. Aber guck mal, diese schwachen Leute, erfüllt von dem Geist der Auferstehung, erfüllt vom Heiligen Geist, versetzen das römische Imperium im ersten Jahrhundert auf den Kopf. Die erfüllten das ganze römische Imperium. Und es ist nachweislich, dass sogar im ersten Jahrhundert das Evangelium bis nach China kam. Ich war selbst in Madras, wo der Thomas, der so gezweifelt hat, der bringt dort bis nach Indien das Evangelium. Die anderen Apostel gingen in eine andere Richtung. Das Evangelium hat sich ausgebreitet über die ganze damals bekannte Welt. Nicht nur über das römische Imperium. Du kleine Herde, uns reicht aus, wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Gott hat unser Leben in seiner Hand. Ich bin nicht in der Hand des Kaiphas, des Potiphas, Pontius Pilatus oder in der Hand des Herodes. Nein, ich bin in Gottes Hand. Und wer in der Hand Gottes ist, ist eine Nasenlänge weiter. Der wird gehalten von wunderbaren Mächten. Gott hat mit der Gemeinde, mit dieser kleinen Herde Großes vor. Die Gemeinde weiß doch gar nicht, was da passiert, was ihr blüht. Geschwister, wir wissen nicht, wenn wir uns bekehren, was uns noch blüht, was auf uns noch wartet, was durch unser Leben passiert. Wer weiß das? Gott hat etwas Großes vor. Sein Reich kommt und bricht auf mit Macht. Das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Die Weichen werden schon bereits gestellt, Leute. Und so ist es. Du wirst gläubig und du wirst auf eine ganz andere Schiene gestellt. Eine ganz andere Grundlage. Du wirst von Gott rausgesucht. Und guck mal, wenn ein Baby zur Welt kommt. Kein Mensch weiß, was aus diesem Baby eines Tages wird. Es kann ein Räuber werden und es kann ein Heiliger werden. Verstehst beides? Die Hand, den Braunau da diesen Buben geschaukelt hat. Weißt du, was ist aus dem geworden? Der hat Deutschland in den Krieg gestürzt. Und dann gibt es andere, die Heilige hervorgebracht haben. Die Hand, die die Wiege schaukelt, die weiß oft nicht, was da rauskommt. Gott weiß es. Und oft, es wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft auf. Das ist Auferstehung. Es wird in Schwachheit getan, da gehst du hin und sagst, darf ich Ihnen den Zettel abgeben, verstehst du? Und zitterst und überreichst den Zettel und da steht, Jesus lebt. Und er liest es und sagt, Mann, das ist es. Das ist es. Weißt du, wir dienen in Schwachheit. Wir reden in Schwachheit, wir beten in Schwachheit. Oft da stehst du da und stammelst, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Was ich beten soll, was ich überhaupt zusammen beten sollte, wie ich beten sollte. Und dann betest du halt in Sprachen, meinetwegen. Aber der Heilige Geist weiß, was gesagt und getan werden sollte. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes beginnt ganz klein, wie ein Senfkorn. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Jesus unterwirft sich alle unsichtbaren Welten. Und unser Leben ist ein unsichtbares Leben. Was du siehst, hier siehst du es nur ein Fünftel, die Spitze des Eisbergs. Alles andere ist unten, verborgen für die Oberfläche, für die, die gerne was gucken möchten. Ach, kleine Herde, schwaches Männchen, schwacher Mensch, verstehst, kranker Mensch, gebrechlicher Mensch. hilfloser Mensch, stotternder Mensch, der bringt nichts zusammen. Mein ist die Macht und mein ist die Herrlichkeit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. 4/5 ist unsichtbar von dir heute. 4/5, wie bei einem Eisberg. Die Reiche dieser Welt sind vergangen, aber Jesu Reich kommt. Verstehst du, ich könnte jetzt noch eine Predigt halten über die Reiche. Was ist aus den alten Ägyptern, in Babylonien, Griechen geworden? Da kannst du nach Ägypten fahren und die Pyramiden mal angucken. Aber das ist auch alles. Alles ist verblasst. Ruinen sind der Rest ihrer Existenz. Aber Jesu Reich bleibt bis heute. Man hat verfolgt die Gemeinde, man hat sie zersägt, man hat sie wilden Tieren vorgeworfen, man hat sie verdammt und verteufelt, sie beraubt, vertrieben, verjagt. Und dein ist die Sache, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Gottes Sache ist eine ewige Sache. Kein Tod und Teufel kann die Sache Gottes unterkriegen. Kein Spott, kein Hohn. Lass die zeigenden Vögel so viel sie wollen. Eines Tages werden sie sehen, was die Vögel machen. Weißt du, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat auch das Angebot Satans nicht angenommen. Es ist ein überirdisches Reich. Es wird verweslich gesät und es steht unverweslich auf. Es wird in Schwachheit gesät und es wird in Kraft auferstehen. Er baut seine Gemeinde. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Jesus stieg hinab in diese Unterwelt. Und die Hölle kann turben und sprausen und fauchen. Sie kann Jesu Macht nicht mehr stoppen. Daniel hat eine ganz tolle Vision in der Bibel. Er sieht einen Stein aus dem Fels gehauen, ohne Menschenhände. Und dieser Stein zermalmt alle Reiche dieser Welt. Und das ist, was passiert. Wo ist die Sowjetunion? Wo ist das Dritte Reich? Wo wird das Vierte Reich sein? In der Hölle wahrscheinlich. So, wo werden die ganzen Reiche sein? Wo sind die ganzen Reiche heutzutage? Zermalmt. Das Römische Reich, das Reich Israel, alles zermalmt. Alles in Schutt und Asche. Das Reich Jesu wird in Niedrigkeit, in Armut, in Hilfsbedürftigkeit, in Schwachheit gebaut. Und das Reich Jesu steht immer noch weltweit. In einem Jahr in China bekehren sich 18 Millionen Menschen zu Jesus Christus, bekehren sich durch die ganzen Hausgemeinden, sind unaufhaltsam. Die Sache Jesu geht weiter. So viel, was Bundesrepublik, also was Deutschland Einwohner hat, so viel bekehren sich in einem Jahr in China zu Jesus. Kannst du es vorstellen? Wenn du auch bei uns bist und sagst, ja, wo sind die ganzen Christen? Die Kirchen sind leer, die Gemeinden sind schwach. Nein, auf der Welt wächst die Gemeinde Jesu, die triumphiert. Du müsstest nur die Augen aufmachen, dich mal mit Christen in Verbindung setzen. Die Sache ist Jesu. Da 20, dort 20, da 10, dort 5, dort 3. Und weißt du, wenn du das alles so addierst, als Johannes dann die Vision hat, eine Schar, die niemand zählen kann, und dann fragt er, Meister, wo kommen die alle her? Du wirst erstaunt sein, wo sie alle herkommen. Aus allen Enden der Erde und aus den untersten sozialen Schichten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Mit weniger darfst du dich nicht zufrieden geben. Fang an das Auferstehungsleben zu glauben. Schau nicht, was vor Augen ist, sondern schau, was Gott sieht, was Gott machen kann. Aus einer Kastanie kann ein ganzer Wald von Kastanien entstehen. Du musst die Gesetze Gottes kennen. Steh auf und lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht besiegen. Lass dich nicht bezwingen. Erwarte sogar im letzten Moment ein Wunder. Selbst wenn alles aussichtslos ist. Hier kann man nicht mehr helfen. Erwarte, dass ein Wunder passiert, dass Gott eingreift. Glaube an das gute Ende. Lies die Offenbarung. Wie steht es in der Offenbarung? Die letzten Kapitel ist ein Happy End. Also bevor du die Offenbarung von vorne liest, fang an von hinten zu lesen. Verstehst? Von der anderen Seite. Und die Hütte Gottes bei den Menschen. Keine Träne, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod. Kein Hunger, kein Durst, nichts. Jesus steht hinter seiner Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Teufel beißt sich an der Gemeinde die Zähne aus. Lass dich nicht entmutigen. Auch wenn du schwach bist. Und der Schwache kann stark sein. Eine Fliege kann einen Elefanten zum Heulen bringen. Verstehst du? Eine kleine Fliege Du musst dir was zutrauen. Du bist klein und schwach und arm und behindert und unvermögend. Aber gib dich nicht auf. Glaub an deinen Sieg. Ich kann was. Mit Gottes Hilfe. Schau nicht auf andere, was die machen, wie die das machen. Die sind vielleicht anders gepolt. Aber schau auf dich. Und so viel es an mir liegt, sagt die Bibel immer wieder. So viel es an euch liegt, schau auf dich. Nicht auf die anderen. Schau auf Jesus, wenn du schon gucken willst. Schau auf Jesus. Und es ist darauf kommt es an. Wie stehst du zu Jesus? Eine große Frage. Wie stehst du zu Jesus? Was sagst du über ihn? Was denkst du über ihn? Schau auf Jesus. Was macht er? Werde so wie Adam. Mir gefällt der Adam. Egal, was er gemacht hat. Er ist mein Großvater. Verstehst? Und der war Gottes, steht in meiner Bibel, dieser Adam. Und der war Gottes. Und sei auch du sicher, dass du Gottes bist. Mensch Gottes wird immer überleben. Dornen und Disteln mögen wachsen, Krisen, Katastrophen können kommen. Kümmere dich nicht um das Äußere, was passiert, wenn. Weißt du, du gibst dem Teufel viel zu viel Raum. Glaube an die Macht der Auferstehung. Der Noah. Weißt du, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Bau mir eine Arche. Oder bau dir eine Arche. Wem auch immer. Bau eine Arche. Und Noah interessierte sich nicht über die Naturgesetze. Der hat auf dem Berg die Arche gebaut. Nicht am Hafen, irgendwo am Fluss. Weißt du, an der Küste irgendwo. Nein. Er interessierte sich nicht für die äußeren Umstände. Brüder und Schwestern, wenn wir an die Kraft der Auferstehung glauben wollen und erleben wollen, dürfen wir uns nicht an die äußeren Umstände interessieren. Wenn Gott sagt, tu, dann tu. Egal, wo du bist. Da ist der Mittelpunkt der Erde. Und Gottes Befehl wird immer lächerlich sein in den Augen der gottlosen Menschen. Was? Noah, du bist verrückt. Hier, da kommst du nie vom Fleck. Und doch, Gott prüft seine Knechte. Und ich sage dir die Wahrheit, ich rede von mir selber heute. Gott prüft seine Knechte und Mägde mit unsinnigen Anweisungen. Mit unsinnigen Anweisungen. Das ist, wie wir geprüft werden. Mach das, bau deine Arche hier auf dem Berg. Sie sollen Dinge tun, was sonst niemand tun würde, was andere für unmöglich halten. Weißt du, in der Bibel steht Jeremia Kapitel 32, Vers 7, ich kann nicht mehr alles zur Predigen zeitmäßig, aber ich möchte nur erwähnen, da steht, der Jeremia bekommt einen Auftrag von Gott, Jeremia 32, Vers 7, kauf noch ein Grundstück, obwohl Jerusalem fällt, dahingegeben ist, die Feinde vor der Stadt stehen und die Stadt belagern und in ein paar Monaten ist die Stadt und der Tempel dem Erdboden gleich. Kauf noch ein Acker. Und das sind gläubige Menschen. Die machen Unsinniges und da steht ja, da kommt jemand zu ihm und sagt, kauf den Acker, du bist der Erste, der es dir einlösen kann. Du bist der Erste, der dem das zusteht. In Notzeiten sehen, Geschwister, genau das ist es. Auferstehungsleben in sich zu haben, in Krisenzeiten was tun, an der Auferstehung glauben, es wird auch aus diesen mickrigen Samenkörnern noch was werden. Mit Jesus begann das Reich Gottes hier auf Erden. Weißt du, Jesus kam, um die Herrschaft des Bösen zu beenden und hat damit ein Ende gemacht. Und damit fängt die Endzeit an. Endzeit ist das Ende des Teufels, nicht das Ende der Welt. Endzeit ist das Ende des Teufels, des satanischen Welt des Verderbens, Ende mit dem Fürsten dieser Welt. Lebe dein Auferstehungsleben. Eines Tages ist auch das vorbei. Tyrannen haben nicht länger ausgehalten wie 70 Jahre. Schau, die ganzen mächtigen Tyrannen, die haben nie länger geherrscht als 70 Jahre. Also studier mal die Geschichte ein bisschen. Das Ende des Bösen ist schon bereits eingeläutet. Auch in deinem Leben. Auch wenn die es noch spotten. Und weißt du, je mehr sie spotten, desto schwächer sind sie. Wenn du genau hinguckst. Je weiter sie ihr Maul aufreißen, je mehr sie dir drohen, umso kurz vor dem Fall sind sie. Lass sie. Lass ihren Pulver verschießen. Das zweite Kommen Jesus steht vor der Tür. Er wird bald kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ihn werden sehen, alle Augen, auch die, die ihn zerstochen haben. Jesus ist auferstanden. Ohne diese Auferstehung hätte das Christentum nicht überlebt. Hätte nicht die Kraft gehabt, durchzuhalten, diese Widerwärtigkeiten, alles zu verlassen und zu fliehen. Ohne diesen Glauben an Jesus wären sie nicht in der Lage gewesen, an Jesus sich festzuhalten. Er lebt, auch wenn ich nichts spüre. Weißt du, so viele Leute gehen nur nach Gefühle. Warmer Strom, kalter Strom. Haare stehen wie Nägel zu Berge. Verstehst, vergiss die ganzen Gefühle, so sehr leiden. Wir glauben nicht unseren Gefühlen. Ich kann im Ofen brennen und trotzdem wissen, mein Jesus lebt. In der Löwengrube liegen und trotzdem wissen, mein Jesus lebt. Weißt du, hör auf mit dem blöden Gefühlsduselei. Wir sind so verwöhnt hier. Schau doch die anderen Menschen irgendwo auf der anderen Ende der Welt. In den Eiswüsten, sie haben gekämpft, Mantel angezogen, sich eingepackt. Wir halten durch. Ich habe neulich einen Film gesehen mit Pinguinen. Die müssen ins Eis springen, aber da unten warten schon gierige Tiere, Bestien, Seehunde, Seelöwen. Und da sehe ich eins und dann ist ein Pinguin, der springt in das Wasser und hat es überlebt. Verstehst du? Du musst Mut haben. Zuerst mal mach ein paar Mal Anlauf. Probier's, gib dich nicht auf. Wenn du an deine Existenz glaubst, an deine Berufung glaubst, an deine Vision glaubst, an deine Sendung glaubst, an Jesus in dir glaubst, dann wirst du kühn und mutig sein. Diese Auferstehungskraft. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird auch die gleichen Werke tun wie ich. Überleg einmal, was das alles bedeutet. Weißt du, Gott kommt mit dir zum Ziel, so wie er mit Jesus zum Ziel gekommen ist. Selbst wenn um dir herum lauter Unkraut ist und lauter Dornen und Disteln und die stechen. Da brauchst du keine Dornenkrone dazu. Du wirst schon von den Seiten gepiesert genug. Verstehst du? Was voller Unkraut, lauter Störungen, stör dich nicht. Leb dein Gehorsamsleben, leb dein Glaubensleben, sei deiner Meinung gewiss, lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht umstimmen, lass dich nicht verführen. Der Teufel versucht dich immer wieder zu verführen. Halt dich an den, der kann helfen, der hat was, der hat Kraft, der kann was. Verstehst? Alle Leute sind Waschlappen. Nur einer ist stark, das ist Jesus Christus. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist Evangelium für mich. Deshalb halte ich mich nicht an Leute. Weißt du, ich brauche Leute, ich bin dankbar, dass es Leute gibt. Aber meine absolute Hoffnung ist der Herr. Jesus lebte ein Gehorsamsleben. Und er sagte, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun, rutsch mir den Puckel runter. Ich mache weiter so. Ich lasse mich nicht stören, ich lasse mich nicht abhalten. Ich tue den Willen meines Vaters. Die Gemeinde heute, du und ich, wir sind Träger der Gottesherrschaft. Der Heilige Geist bereitet uns zu. Seid kühn, steht auf wie Petrus, wie Paulus. Ich glaube, darum rede ich, sagt er. Weißt du, das, was du glaubst, das redest du. Und das sprichst du aus. Und er lässt sich nicht unterkriegen. Mein Bruder Paulus, ich bin Gott dankbar für solche Männer, die lassen sich nicht unterkriegen. Er hat das Auferstehungsleben in sich. Die Wippe beißt sich nach dem Schiffbruch da in seine Hand und da wird alles blau schon. Und was macht er? Weg mit dir. Und er lebt. Und weißt du, du bist nach Rom gekommen. Die haben gedacht, der wird nicht überleben. Der Teufel glaubt immer, du wirst nicht überleben. Der hat auch bei Jesus geglaubt, der wird nicht überleben. Der wird nicht durchkommen. Aber der glaubt, der wird überleben. Preis Gott. Derselbe Geist macht unseren sterblichen Leiber lebendig, der in Jesus war. In der Offenbarung heißt es, unser Gott hat das Reich eingenommen. Jesus ist in die Unterwelt hinabgestiegen. Und diese Botschaft ist wichtig. Ja, unser Gott hat das Reich eingenommen. Das unsichtbare Reich, das sichtbare Reich, alle Reiche. Johannes war beeindruckt und überwältigt über diese Glückseligkeit. Und dann lesen wir in der Offenbarung, wo kommen diese her und was haben sie gemacht? Und sie haben den Bösen, den Teufel, den Drachen überwunden durch ihr Zeugnis. Dein Zeugnis ist so wichtig, was du sagst, was du bekennst, was du aussprichst. Der Teufel hat Angst, wenn du Zeugnis gibst. Und zwar nicht von dir selber, ich bin prima, sondern Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Das ist, wovor der Teufel zittert. Wenn du von der Herrlichkeit Jesu redest, von den Werken Gottes redest, von den Werken des Heiligen Geistes, vom Sieg Jesu, von Golgatha, er hat gesiegt. Halleluja! Er schreckt den Teufel. Weißt du, der hat Angst, wenn du vom Reich Jesu redest. Der Teufel hat Angst, wenn du dich zu Jesus bekennst. Und wenn du nicht reden kannst und taub bist und stumm bist, dann schreib an dein Revier, Jesus lebt. oder gehe durch Berlin spazieren. Ja, durch den Stachus habe ich neulich irgendwo ein Bild gesehen, in München, durch den Stachus. Da lief einer mit einem Plakat. Nicht der Osterhase ist auferstanden, Jesus ist auferstanden. Da lief er die Straße entlang und hat proklamiert, nicht der Osterhase. Weißt du, die Leute glauben eher an Osterhasen als an die Auferstehung Jesu Christi. Jesus ist auferstanden. Ein älterer Herr trägt ein Plakat. Weißt du, du musst nicht beredet sein. Du musst nur Jesus bekennen. Und da spricht sich schon rum. Der Teufel hat Angst, wenn du Zeugnis gibst, dass Jesus lebt. Das ist die Macht der Auferstehung. Wenn du erzählst, nicht was du dir einbildest und was du denkst, sondern was du von ihm gesehen hast. Du musst niemand bekehren, du musst nur Jesus bekennen. Der Heilige Geist macht die Überzeugungsarbeit. Bekenn Jesus einfach. Halt zu ihm, steh zu ihm, dien ihm, konzentriere dich auf Jesus. Und dann überlass die Resultate Gott. Die Welt soll wissen, wie du zu Jesus stehst. Die unsichtbare Welt soll wissen, du liebst Jesus über alles in der Welt. Und Jesus will nicht mehr von dir wissen, der Auferstandene will nicht mehr wissen von seinen Jüngern, als das, was er von Petrus wissen wollte. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb? Und dann fängt Simon an zu weinen und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe dich lieb. Mehr will der Herr Jesus von dir nicht wissen. Und das ist, was Jesus glücklich macht. Hast du mich lieb? Und ich möchte einen Punkt machen. Weißt du, wir möchten zu Jesus kommen und ihm sagen, dass wir ihn lieb haben. Den Auferstandenen, wir verstehen nicht alles. Auch wenn ich verstehe, weißt du, das bringt mir nichts. Auch wenn ich alles wissen würde, alle Geheimnisse dieser Welt. Lies mal 1. Korinther 13. Auch wenn ich alles wüsste, alles ist nur Stroh. Das, was wirklich zählt, ist nicht Wissen, ist nicht Glaube, ist nicht Hoffnung. Liebe ist es, was zählt. Unterm Strich. Liebe. Liebst du mich? Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns begegnet bist, dass du uns erschienen bist. So wie Paulus sagt, wir einer unzeitigen Geburt, viel zu spät. Ich hätte viel früher dich kennenlernen sollen, viel früher dir begegnen sollen. Aber ich habe dich erkannt, Jesus. Du hast mich verfolgt. Du hast mich gesucht. Du bist hinter mir hergelaufen, Herr Jesus, so wie hinter dem Saul von Tarsus. Und dann hast du gerufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, ich danke dir, dass du mich irgendwo erwischt hast, uns irgendwo erwischt hast. Und ich bin in deine Wunden geheilt, Herr Jesus. Halleluja. Und ich bin erneuert, auch wenn ich nachher in der Wüste noch viel lernen muss. Ich weiß, ich bin dir begegnet. Und dann sagt Paulus immer wieder, ich habe es vom Herrn empfangen. Herr, und ich möchte dich lieben. Du hast mir so viel gegeben und ich möchte dir ein Stück weit von deiner Kraft, deiner Gnade, deiner Liebe, deiner Hingabe, deiner Treue, dein Gehorsam ein bisschen zurückzugeben. Herr, ich preise dich. Segne uns heute. Morgen werden wir auch jetzt zum Abendmahl gehen. Wir konzentrieren uns auf Jesus. Halleluja. Herr Jesus, du hast dein Leben gegeben. Und ich bete auch heute Morgen inbrünstig. Herr Jesus, vielleicht ist irgendein Emmaus-Jünger, eine Emmaus-Schwester hier, die es nicht versteht, die sagt, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Herr, hilf, dass wir es begreifen und verstehen, dass uns die Augen aufgehen beim Abendmahl, während wir das Brot nehmen und das Blut aus dem Kelch trinken. Herr, dass wir begreifen, es ist dein Leib und es ist dein Blut. Der Bund des Neuen Testaments. Herr, ich möchte es begreifen. Mach es uns begreiflich. Ich kann das nicht mit meinen Worten machen, aber dein Heiliger Geist kann es tun. Halleluja. Amen.